Das ist der Zukunftshelden-Podcast. Für alle, die ihre berufliche Gegenwart und Zukunft selber gestalten wollen. Du hörst Stimme von mir. Mein Name ist Ben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zukunftshelden-Podcast. Ja, Blaulicht, Sirene, rote Ampel überfahren und Schwerverletzte retten. So stellen sich viel der Alltag der Rettungssanitäter und Rettungssanitäterinnen vor. Über das und alles, was sonst auch noch dazugehört, reden wir heute oder rede ich heute mit der Carmen. Herzlich willkommen und schön nimmst du dir Zeit.
Hallo Ben und merci, darf ich da mitmachen. Freue mich sehr.
Ja, du arbeitest als Rettungssanitäterin seit ein paar Jahren schon, ich glaube 4 Jahre.
Genau, es ist jetzt das 4. Jahr, wo ich diplomiert bin und habe vorher 3 Jahre Ausbildung gemacht. Genau, ja.
Und das war dir schon gern klar gewesen, dass du Rettungssanitäterin werden
willst? Mir war das schon gern klar gewesen, genau. Es hat eigentlich immer angefangen, ich habe da die Serien im Fernsehen geschaut und dachte, oh, Notarzt wäre noch etwas Cooles zu machen. Weil es eigentlich nur das immer ist, präsentiert worden, der Beruf. Und dann habe ich auch gemerkt, ja, yeah, vielleicht bin ich auch schulisch zu wenig motiviert, für das ganze Studium zu machen, für Notarzt zu werden. Dann habe ich mich ein bisschen informiert und gedacht, ah, da gibt es ja den Rettungssanitäter. Ja, aber da war ich noch ganz jung gewesen. Sicher um die 12, 13. Dann, wo man halt anfängt, so ein bisschen sich Berufswahl zu interessieren. Und seitdem habe ich das eigentlich, ja, nachher verfolgt und bin schlussendlich auch zu dem gekommen, ja.
Aber jetzt ist es, glaube ich, so, dass man nicht einfach so Rettungssanitäter werden nach der Schule, sondern hast auch noch Umweg müssen machen, oder?
Das ist es so, genau. Ich habe, es ist so, man muss zuerst einen Beruf haben, bereits, oder einfach Chemie oder FMS abgeschlossen haben und halt das Mindestalter von 21, jetzt meistens. Und dann habe ich noch etwas müssen suchen vorher, wo das ein bisschen überbrückt, dass ich genug alt bin und bereits eine Berufsbildung vorher gemacht habe, ja. Und ich habe mich dann für TO entschieden, das ist Fachfrau für Operationstechnik, wo ich auch 3 Jahre Ausbildung habe gemacht und gerade eigentlich im Anschluss dann die Ausbildung zum Rettungssanitäter habe dürfen machen. Genau.
Also die Ausbildung eigentlich nur gemacht als Basis, wenn man so will.
Übergangslösung, ja. Ja. Also, es war schon sehr ein sehr interessanter Beruf gewesen, aber ich wusste, dass ich nachher nicht lange eigentlich auf diesem Beruf arbeiten wollte, sondern ich sofort weiter schauen, ja.
Bevor wir vielleicht in den Job oder Beruf von Rettungssanität eintauchen, Fachfrau für Operationstechnik, für die, die das nicht kennen, so einen groben Überblick, was macht man da?
Das sind eigentlich die im Operationssaal, die die Instrumente anreichen am Chirurg, die den Patienten vorbereiten für die Operation, also die richtige Position herentun, wo zum Beispiel, wenn man das Bein desinfiziert, operiert, das Bein desinfiziert und dann alle Instrumente zur Verfügung stellt, um dann zu operieren, dass echt der Operationsablauf einwandfrei funktioniert. Genau.
Also bist du da schon recht im Thema innen gewesen, bis du nicht gewissen, wo du bist in deinen neuen Beruf eingestiegen?
Sicher vom Medizinischen her, die Anatomie kann man natürlich in- und auswendig vom Körper, aber was so den Patientenkontakt angegangen ist, das, ja, da haben wir schon nicht wirklich viel Kontakt gehabt. Wir waren eher mit dem Chirurg in Kontakt gewesen, oder halt mit dem Knie vom Patienten oder mit dem Bauch vom Patienten, aber nicht mit dem Herr Meier an und für sich eigentlich.
Ja, die schlafen ja dann meistens schon.
Schlafen oder haben Teilnarkose oder ist ein Tuch zwischen uns und dem Patienten von dem her. Mhm. Ist das also, schon etwas anderes gewesen?
Aber mehr der Kontakt zum Körper selber.
Zum Körper selber, also zum Mensch.
Zum Mensch, der noch drin ist.
Genau.
Ja, voilà. Ja, jetzt... So, du bist dann in die Ausbildung eingestiegen als Rettungssanitäterin. Geht man da vom ersten Tag an raus oder geht man da zuerst in die Schule?
Es ist so, die Schulen sind ein bisschen unterschiedlich. Hauptsächlich unterscheidet man ein bisschen von der Westschweiz und von der Deutschschweiz. wo unterschieden wird. Aber bei uns ist es so, dass man eigentlich von Anfang an ins Praktikum geht, in Ausbildungsbetrieb, wo man auch 3 Jahre lang ist. Und dann tut man vom ersten Tag ausrücken. Es ist so, dass man am Anfang sicher nicht allein auf sich, also allein muss ausrücken, sondern man ist immer zu dritt, man hat immer Unterstützung. Aber im Verlauf von diesen Jahren oder von diesen Monaten, wo man Ausbildung ist, muss man immer mehr allein machen. Und schlussendlich rückt man eigentlich so aus, wie man dann aus diplomiert ausrückt. Aber am Anfang hat man sehr gute Unterstützung, dass man da nicht echt ins kalte Wasser geworfen wird. Und es ist halt so, es kann ganz einfach ein Einsatz sein, der erste, aber es kann auch ganz komplizierter, schwieriger, viel zu organisieren Einsatz sein danach. Und das kann man natürlich am Anfang nicht selber managen, das ist ganz klar.
Mhm. Wenn du so zurückdenkst, ich weiss nicht, kannst du dich noch erinnern, so an den ersten Einsatz oder an die erste Zeit, wo du warst und wie das so war?
Ja, also an meinen ersten Einsatz kann ich mich erinnern. Es war eigentlich gar nicht spektakulär, aber für mich natürlich schon sehr spektakulär. Es war eigentlich eine Verlegung auf Bern. Und dann bin ich, sie gesagt, geh dich anlegen und dann kannst du gerade mitkommen. Und dann dachte ich, also, ich komme mit. Und für mich war es schon sehr spektakulär, obwohl es eigentlich gar nicht schlussendlich war. Aber ja, und die erste Zeit ist halt schwierig, weil alles ist neu. Das Fahren ist neu. Hauptsächlich die erste Aufgabe sind einfach mal fahren, das Gebiet kennenlernen, so ein bisschen die technischen Sachen, wie tut man jemanden bergen, das muss man alles lernen und man wird schon ein bisschen bei jedem Einsatz ins kalte Wasser grundsätzlich geworfen, aber man hat immer Unterstützung, man ist eigentlich nie alleine. Meistens.
Also ein gutes Erlebnis gewesen, ja, oder starten
für mich, so. Ja, für mich ist es ein gutes Erlebnis gewesen, ja, genau. Kommt halt auch auf das Team drauf ab, wie man jemanden einführt und ich hatte da sehr viel Glück gehabt, ja.
Mhm. Ja, und dann bist du so in das eingestiegen, eben ins kalte Wasser geschossen worden. Wie ist es dann weitergegangen? Oder hat es dann so, eben, es war positiv gewesen, hat es dann aber so Momente gegeben, wo du vielleicht manchmal hast in Frage gestellt, der Traumjob?
Ja, durchaus. Es war für mich jetzt persönlich nicht ganz eine einfache Ausbildung gewesen. Man hat immer abgewechselt zwischen Praktikum und Schule, plus noch Praktika in verschiedenen Bereichen, wie im Spital, auf der Station, Notfall, Spitex, überall. Und man hat immer mehr Wissen bekommen, aber irgendwie eine Zeit lang hat man dann nicht gewusst, was soll jetzt mit diesem Wissen anfangen. Es ist so viel auf einem zugekommen, wo man dann wieder Zeit hat gebraucht, um das alles zu sortieren. Fast sicher ein Jahr habe ich gebraucht, bis ich wieder gewusst, wo bin ich, und dann wieder können vorwärts machen. Es ist schon eine Herausforderung war, die Ausbildung, ja. Im Vergleich jetzt zu TOA, die ich vorher gemacht
habe. Genau. Aha, also wo du so fast in einem Vakuum drin bist, wo du nicht so gar nicht weisst, also du brauchst es praktisch gar nicht. Das ist viel Theorie gewesen, so.
Es ist so, man lernt sehr viel, aber in der Ausbildung hat man längstens nicht das, was man mal gelernt hat. Und wenn man Glück hat, hat man schon ganz viele diverse Einsätze. Aber wenn man halt, sagen wir, von ein bisschen Pech reden, hat man immer ein bisschen die gleichen Einsätze. Man hat zwar viel Wissen, aber die Einsatzerfahrung kann man nicht wie holen, ja. Und das macht es schwierig.
Genau, du kannst ja nicht steuern, was du jetzt genau musst lernen, genau.
Am liebsten wird man alles Mögliche sehen, aber man sieht halt nicht alles und das macht es schwierig, ja. Genau.
Ja, ja, jetzt, ganz am Anfang, beim Einstieg, habe ich von dem Blaulicht, Sirene und rote Ampel überfahren und Schwerverletzte geredet. Das ist das, was die Leute, glaube ich, ganz häufig hinter diesem Beruf sehen. Ist ja aber noch ganz viel mehr als das.
Genau. Uns sieht man halt nur, wenn wir mit Blaulicht rumfahren und wenn wir Lärm machen. Dann sieht man die Ambulanz und sonst nimmt man es eigentlich nicht wirklich wahr. Man sieht schon das gelbe, orange Wägel rumfahren, aber da sagt man sich, vielleicht hat ja gar keine Patientin, wenn sie nicht mit Blaulicht fahren. Und eigentlich grundsätzlich der Hauptanteil bei uns sind schon ältere Patienten, halt einfach Patienten, wo es seit Tagen nicht mehr gut geht, wo die Situation nicht kritisch ist, wo nicht pressiert. Oder Leute, die umgehen, die auch nicht pressiert. Das sind so ein bisschen unsere täglichen Einsätze. Und dann kommt es natürlich schon vor, dass wir Einsätze haben, wo vermutet wird, dass eine lebensbedrohliche Situation vorhanden ist, dann fahren wir mit Blaulicht. Aber es kann durchaus sein, dass wir mit Blaulicht dorthin fahren und dann merken, das ist gar nicht so schlimm. Dem Patienten geht es gar nicht so schlecht und dann fahren wir einfach ohne Blaulicht zurück. Und dann hört man uns wieder nicht oder sieht uns nicht. Und das ist schon der grösste Teil unserer Arbeit. Wir haben nicht tagtäglich die, ich sage jetzt salopp, die Halbtoten am Boden, wie sich die Leute so vorstellen. Ich finde, zum Glück haben wir das nicht, weil, also meine Meinung ist, wenn wir das jeden Tag hätten, wäre die Belastung extrem hoch für diesen Beruf, ja.
Ja,
weil ich gerne die alte grosse Säge, die einfach mal ein bisschen Hilfe braucht oder jemanden zum Reden, ja.
Was kann man denn sagen? Oder es würde, also natürlich wechselt sich das sicher ab, aber so die Einsätze, die wirklich intensiv sind, also so wie ich es eingangs habe beschrieben, oder die, die jetzt du hast beschrieben, wo man jemanden abholen geht, wie teilt sich das so auf?
Ja, ich weiss nicht. Eben, es kommt immer ein bisschen auf Rettungssanität drauf ab, der bricht es einfach mit seinem Kopf, aber ich sage mal, ich weiss nicht, 85% ist auch um die so ein bisschen die normalen Einsätze, die nicht so pressieren, und die anderen 15% pressieren. Ja, aber es kann auch im Tag mal sein, dass es wirklich klappt und wir haben einen kritischen Patienten nach dem anderen, aber grundsätzlich haben wir schon viel, was nicht pressiert. Genau.
Und wenn wir uns jetzt mal so einen Einsatz vorstellen, der nicht so pressiert, dann ruft irgendjemand an und braucht eine Ambulanz oder Rettungssanitäter für jemand Älteres zu versorgen. Wie kann man sich das, ist mir klar, man kann das nicht genau beschreiben, weil sich die so unterscheiden. Aber wenn du jetzt gleich mal würdest beschreiben, wie könnte man sich so einen Einsatz vorstellen?
Ja. Also grundsätzlich ist jeder Einsatz genau gleich aufgebaut. Wir bekommen die Meldung vom 144, die uns eigentlich managen, disponieren. Und dann heisst es eben, jetzt ist es ein P2, das ist ein Einsatz, wo wir eigentlich sofort gehen müssen, aber der nicht lebensbedrohlich tönt nach dem Melder. Und dann gehen wir mal ins Fahrzeug und orientieren, wo müssen wir her und um was geht's. Und der Fahrer ist hauptsächlich einfach für das, dass wir sicher an Ort kommen, und der Beifahrer macht sich Gedanken über was könnte sein, was können wir antreffen, plus er ist eigentlich da zum Navigieren. Und dann gehen wir mal zum Einsatzort und dort treffen wir meistens den Patienten an. Wenn er dort ist, es gibt auch, dass er nicht mehr dort ist, den Patienten und vielleicht noch irgendwelche Angehörigen. Und dann läuft unser Einsatz eigentlich immer genau gleich ab. Wir schauen, dass die Situation sicher ist und gehen her und machen mal eine Erstbeurteilung vom Patienten. Das ist immer gleich, ob jetzt der kritisch ist oder nicht kritisch. Wir tun immer von der Atmung, vom Kreislauf, tun wir alles schematisch eigentlich abarbeiten. Und schauen dann, was müssen wir bei diesem Patienten machen. Und dann geht es weiter, wenn wir die ersten Massnahmen getroffen haben, geht es dann darum, so eine Anamnese zu erheben. Also, was ist passiert? Was ist das Problem? Wie können wir helfen? Genau. Und so tun wir dann eigentlich unsere Betreuung fortfahren. Dann weiter geht's weiter. Wir müssen den Patienten irgendwie von daheim in unsere Ambulanz bringen und von unserer Ambulanz ins richtige Zielspital. Das ist eigentlich immer am wichtigsten, dass wir den Patienten dort herbringen, wo er die Hilfe bekommen kann. Also es bringt nichts, wenn ich jemanden mit einem Herzinfarkt in eine Arztpraxis bringe, zum Beispiel. Das bringt nichts. Der muss in ein Spital, wo man das Herz untersuchen kann. Das ist immer so ein bisschen, das ist eigentlich das Zentrale. Und dann in jedem Einsatz wichtig, dass sich der Patient möglichst verbessert und nicht verschlechtert. Wobei, das können wir nicht immer beeinflussen. Manchmal ist die Abwärtsspirale bereits im Gang und wir können nur noch etwas probieren aufzufahren oder eben nicht. Ja, und dann, sobald der Patient im Spital ist, ist unsere Aufgabe eigentlich dem Arzt und der Pflege zu erzählen, was wir angetroffen haben, was wir gemacht haben. Und die übernehmen eigentlich den Patienten. Für uns ist dann der Einsatz nach der Protokollierung, also alles, was wir gemacht haben, immer aufschreiben, wie beendet. Ausser wir müssen eigentlich dann noch unsere Materialien auffüllen. Aber das machen wir meistens wieder im Garage, aus unserem Standort. Und dann ist für uns eigentlich der Einsatz beendet. Klar kommen dann noch administrative Sachen daher, aber was den Patienten anbelangt, ist dann eigentlich fertig. Und so läuft jeder einzelne Einsatz bei uns ab. Also, obwohl es sehr viele verschiedene Einsätze gibt und verschiedene Arten von Einsätzen, machen wir grundsätzlich eigentlich immer das Gleiche.
Also immerhin, genau, ja. immerhin so eine Linie drin, oder?
Wir haben eigentlich immer eine Linie drin und grundsätzlich ist es immer das Gleiche, was wir machen. Halt den Patienten adaptiert, an die Situation adaptiert. Genau, wenn man jetzt ein altes Grossi hat, der einfach ein bisschen mit uns reden will und halt nicht, dass es daheim nicht mehr geht, tun wir sicher nicht so schematisch oder systematisch arbeiten, wie wenn wir jetzt irgendwie eine bewusstlose Person haben, die wir wirklich müssen vorwärts machen. Aber grundsätzlich geht es immer ums Gleiche.
Und genau. Wenn ihr kommt, haben die Leute nicht immer Freude?
Nein, die Leute haben nicht immer Freude an uns. Also wenn sie uns selber anrufen, weiss sie ja meistens Ambulanz. Wobei innerhalb von 10 Minuten kann sich die Meinung auch ändern bei denen, dass sie dann plötzlich gleich keine Ambulanz mehr wollen. Warum auch immer. Aber manchmal Leute auch Angehörige an oder typischerweise auf der Straße. Vielleicht liegt einer am Boden, hat vielleicht viel getrunken. Leute Passanten an und dann ist der auch nicht so zufrieden, wenn plötzlich die Ambulanz kommt und sagt, ihr müsst ins Spital. Genau. Also es haben nicht alle Freude an uns.
Also eigentlich wären wir da zum Helfen oder jemand hat sogar angerufen und es ist genau. Gleich nicht so dass, das Wahre. Ja, was macht man da, wenn die Leute nicht so Freude haben?
Man muss zuerst mal ein bisschen einschätzen, ja, braucht es überhaupt jetzt wirklich eine Einweisung ins Spital oder wo auch immer? Oder braucht es das nicht, unserer Meinung nach? Es gibt auch viele Einsätze, wo man kann sagen, ja, hört, geht doch mal zum Hausarzt, wenn ihr nicht mit uns mitkommen wollt. Das müssen wir auch einschätzen, indem wir eben die systematische Abfragung machen beim Patienten. Aber es gibt auch Patienten, die unbedingt eigentlich ins Spital müssten, wo wir sehen, das geht nicht daheim und der befindet sich, der bringt sich so in Gefahr oder gefährdet sich so. Dann probieren wir ihn zu überzeugen irgendwie mit unserer Überredenskunst. Oder wir probieren es mit einem Arzt, der eigentlich ihn einweisen tut. Manchmal eskalieren die Situationen auch. Vor allem bei so psychiatrischen Patienten oder eben so am Bahnhof. Mhm. Wenn einer eben vielleicht jetzt nicht weiterkommt. Und dann wird auch die Polizei eigentlich, kann auch mal Polizei einschreiten, ja. Einfach zum Wohl vom Patienten herum.
Ja, ich glaube, das scheint mir mega herausfordernd, oder? Also einerseits hat man Checklisten, weil es ja wahrscheinlich eine gewisse Entspannung gibt, dass du dich auch auf etwas verlassen kann. Und andererseits ist es ja immer noch ein Mensch, der eben nicht statisch ist und sehr, sehr klar, ja.
Genau, es ist so. Wir haben unsere Checklisten, die uns wirklich auch die Entscheidung abnehmen. Aber dann, wie du sagst, kommt der Mensch dazu, wo vielleicht Teil sind mehr urteilsfähig, Teil weniger, Teil können gut zu sich schauen, Teil nicht. Und dann wird es sehr schwierig. Und wir haben auch eine gewisse Verantwortung, dass wenn wir jemanden daheim lassen, müssen wir zu 100% sicher sein, dass das die richtige Entscheidung ist. Weil wenn wir dann irgendwie 2 Stunden später Leute die Angehörige an dir, die Ambulanz ist da, sie hat nicht daheim gelassen und jetzt ist er bewusstlos am Boden. Kann immer passieren. Ja. Kann immer passieren, aber es sollte eigentlich nicht, genau. Und das macht es bei uns relativ schwierig, ja. Also ich lasse sehr ungern Leute heim. Ja, weil man einfach die Situation in dieser kurzen Zeit ist sehr schwierig, sicher zu gehen, dass man die alleine heim lassen kann, ja. Genau. Lieber mal, also meine Devise ist lieber mal einen mehr mitnehmen, als einen zu viel daheim zu lassen, ja. Genau.
Ja, wie du vorhin hast gesagt, das kann sich dann eben allenfalls so verschlechtern. Und das wüsst ja dir, glaube ich, aus Erfahrung. Dann kann ich mir das gut auch vorstellen.
Genau. Und wir haben ja immer die Möglichkeit, eigentlich eine Verzichtserklärung zu unterschreiben. Also, lassen unterschreiben vom Patienten. Da muss echt der Patient zu 100% urteilsfähig sein, was immer schwierig ist, das so einzuschätzen. Und dann kann er das unterschreiben, dass wir ihn über die Risiken haben aufgeklärt, dass er jetzt daheim bleibt und dass wir eigentlich die Verantwortung abgeben. Aber wenn er gleich etwas passiert, ist dann gleich die Frage, ist er dann wirklich urteilsfähig gewesen, zu 100%, dass er das unterschreiben konnte und es auch verstanden, was wir mit dem meinen. Darum ist es eher heikel, das lange zu schreiben, aber es gibt einem eine gewisse Sicherheit, ja.
Also fährt eigentlich auch gleich immer einen gewissen Stress mit, oder? Auch bei den vermeintlich einfachen Sachen.
Ja, auf alle Fälle. Und der Patient darf eigentlich immer selber entscheiden, ob er das will oder nicht. Wir können ihn immer dazu zwingen. weil man kein ärztliches Personal ist. Ein Arzt kann durchaus durch eine fürsorgliche Unterbringung etwas erzwingen, aber das können wir nicht. Wenn er sagt, ich will nicht, dann müssen wir das schon auch akzeptieren. Oder ihn eben überreden, auf eine Art, dass er das dann irgendwie wie einsieht, dass es gleich eine gute Sache wäre. Genau.
Ja, du hast vorhin noch so von dieser Überredungskunst geredet und wir haben vorher auch, ist Aggressivität so auch ein bisschen ins Spiel gekommen. Wie geht man mit dem um?
Also grundsätzlich, die Mehrheit der Patienten sind eigentlich gegenüber uns nicht aggressiv. Wie wir schon vorher gesagt haben, die wollen Hilfe, die meisten. Und dann, sie sind froh, wenn wir kommen. Es gibt einfach hauptsächlich halt die psychiatrischen Patienten, die Patienten mit Drogeneinfluss, sei es eben irgendwelche Substanzen, Alkohol, was auch immer. Die können halt, weil sie in einer Ausnahmesituation sind, gegenüber uns, je nachdem, auch aggressiv werden. Aber da sind wir sehr, wie soll ich dem sagen, auf unsere eigene Sicherheit geschult worden. Und da lassen wir uns eigentlich nichts gefallen. Und dann kommt die Polizei oder wir tun uns einfach zurückziehen und dann haben sie gehabt. Ja.
Ja, zu genau. Sich selber schauen, genau. Oder?
Ja, das, genau. Es bringt nichts, wenn wir uns in Gefahr bringen, nur weil wir irgendjemandem helfen wollen, der von uns keine Hilfe will.
Ja, wo ja der eben effektiv auch nicht genau. Bei sich ist in dem Moment,
ja.
Oder?
Ja.
Du hast noch so das Polizei vorhin angesprochen. Also, wenn man die manchmal braucht, ich kann mir vorstellen, da gehört da Feuerwehr dazu oder Spital, hast du auch gesagt, das sind ja irgendwie Leute, die nicht direkt mit dir oder mit euch zusammenarbeiten, nicht am gleichen Ort angestellt sind und gleich irgendwie melden zu einem Team zwischen ihnen.
Genau, das sind so die sogenannten Blaulichtorganisationen. Das ist eben die Feuerwehr, wo wir sehr eng zusammenarbeiten, vor allem bei Brand, bei Bergungen von Patienten, wenn sie eher schwerer sind oder komplizierte Bergungen aus Fenstern, brauchen wir sicher die Feuerwehr, Verkehrsunfall. Und die Polizei sind wir zwar noch einmal mehr mit ihnen konfrontiert, bei eben psychiatrischen Patienten, bei Türöffnungen, wenn irgendwie jemand angerufen hat, dass der Patient sich nicht mehr gemeldet hat seit 2 Tagen, aber die Tür ist geschlossen und wir kommen nicht rein. Dann wird die Polizei aufgeboten, dass sie dort die Tür aufmachen können. Eben Gewaltbereitschaft dort, also bei Gewaltbereitschaft sind sie eigentlich immer sehr schnell bei uns, wo sie dann eigentlich für unsere Sicherheit schauen, genau. Verkehrsunfälle sind sie natürlich auch. Alle so außergewöhnlichen Todesfälle ist alles auch mit Polizei. Also mit ihnen arbeiten wir sehr, sehr eng zusammen. Und obwohl wir nicht die gleiche Ausbildung haben und es meistens nicht die gleichen Polizisten oder Polizistinnen sind oder Feuerwehrmänner, funktioniert das eigentlich immer sehr, sehr gut, die Zusammenarbeit.
Was denkst du, oder vielleicht weißt du sogar, was ist das, dass es gut funktioniert? Ist das so das Grundvertrauen, weil man im gleichen Boot hockt auf einem Weg?
Ich habe das Gefühl, ja. Und niemand mischt sich in die Arbeit von Mangern ein, glaube ich. Ich kann mich nicht in die Arbeit vom Feuerwehrmann einmischen und ich kann mich nicht in die Arbeit vom Polizisten einmischen. Wiederum können sie sich nicht in unsere Arbeit einmischen. Ich glaube, das macht es. Wir wissen, wo unsere Grenzen sind. Und so ein bisschen den Übergang probieren wir zusammen zu machen. Aber sonst schaut jeder für sich. Also, irgendwie bei der Polizei sagen wir, wenn wir einen Patienten fixieren müssen, weil er so außer sich ist, muss ich mich da nicht einmischen. Das ist nicht mein Business. Das soll der Polizist schauen und dann komme ich dann, wenn das Medizinische gefragt ist. Ja, ich glaube, so funktioniert es eigentlich sehr gut.
Ja, super. Ja,
und wir üben das eigentlich auch in der Ausbildung. Wir haben viele Übungen mit Polizei und Feuerwehr zusammen. Wo wir uns auch so ein bisschen sensibilisieren auf die Zusammenarbeit, ja.
Ah, das fährt auch schon dort an, ja, dass man das lernt.
Ja,
für alle Seiten, genau, wenn man ja dann schon sicher auch zusammenarbeitet. Jetzt haben wir vorhin von diesen, ich sage mal, Standardeinsätzen, die sicher nicht Standard sind, geredet. Und jetzt gibt es ja eben die, die tatsächlich dringend sind, die man muss pressieren, wo eben dann vielleicht auch die verschiedenen Organisationen ins Spiel kommen. Wie ist das, wenn man weiss, jetzt fährt man irgendwo her, wo man weiss, es ist schlimm oder könnte schlimm sein, aber weiss eigentlich nichts? So stelle ich mir das vor, oder? Wenn man geht.
Ja, es ist eigentlich genau so. Das ist auch das Spannende an unserem Beruf. Also immer, wenn der Alarm kommt, sind wir eigentlich prinzipiell mal, der Puls geht schon auf. Ich glaube, bei allen geht der ein bisschen auf, auch bei einem, der vielleicht seit 30 Jahren dabei ist, vielleicht ein bisschen weniger als jetzt bei uns, wo wir noch relativ frisch dabei sind. Und wenn man dann noch keine Informationen bekommt, das haben wir eigentlich nicht so gern, weil wir wissen gerne, wir tun uns gerne ein bisschen vorbereiten oder Gedanken machen, was wir antreffen können. Dann können wir schon ein bisschen antizipieren. Wir können uns im Team ein bisschen organisieren, dass es einen reibungsloseren Ablauf gibt. Aber wenn wir gar nichts wissen und einfach hergehen, ist es für uns schwierig. Es gibt einem ein ungutes Gefühl manchmal. Man weiss nicht, was ist das für eine Situation, wenn man sagt, unklar, ist Gewalt dabei, ist nicht Gewalt dabei, sind es Kinder, sind es Erwachsene. Es ist einfach wirklich ein zusätzlicher Stress, wenn man wenig Informationen hat. Aber manchmal hat man einfach auch zu 144 nicht viele Informationen. Ja, weil der Anrufer vielleicht keine Zeit hatte, im Stress war, vielleicht die Sprache nicht hätte können. Ja, genau. Schlechten Empfang hatte. Dann ist es für eigentlich jede Beteiligung schwierig. Auch der in der Zentrale, weil er kann uns wie nicht helfen. Genau, ja.
Und dann fährt man dorthin, dann kommt man irgendwie an und muss sich einen Überblick verschaffen. Wenn man wenig weiss, oder?
Genau. Es ist immer der erste Überblick verschaffen, das ist das Wichtigste. Und dann weiss man auch, ja, vielleicht hat man auch mehrere Patienten. Dann kann man auch organisieren, genau. Ja, das ist das Wichtigste eigentlich.
Da gibt es auch wieder so Ablaufprotokoll wahrscheinlich,
ja, wenn man das macht. Genau.
Dass man sich orientieren
kann. Genau, es ist immer wieder die Sicherheit, dann eine Situation, die man anschaut und dann den Support, den man muss beachten muss. Brauche ich Unterstützung, brauche ich Feuerwehr, brauche ich Polizei, brauche ich weitere Ambulanzen, brauche ich vielleicht Träger, brauche ich was auch immer. Genau. Das ist alles immer wieder schematisch, dass man eigentlich nichts vergisst. Ja. Also eigentlich könnte man so mit einer Checkliste einen Einsatzort und dann abhäkeln. Macht man grundsätzlich auch bei einem grossen Ereignis zum Beispiel.
Wenn es gross ist, sonst hat man die auch so im Kopf oder irgendwann eben automatisiert.
Ja, automatisiert, genau. Aber so zum Beispiel, wenn man grosse Ereignisse hat mit vielen Patienten, mit komplizierten Situationen, dann fängt man einfach mit abhäkeln, genau. Dass man einfach nichts vergisst.
Jetzt haben wir vom Retten geredet oder Leute helfen, wenn man kommt, aber bei deinem Beruf oder rund um deinen Beruf wird ja auch gestorben.
Ja.
Das gehört auch dazu. Und du bist ja auch relativ jung, sage ich mal, in diesen Beruf reingekommen, sehr früh schon. Und wie ist das gewesen? Oder wie geht man mit so etwas um? Oder wie gehst du mit so etwas um? Ich nehme an, das schon individuell.
Mhm. Also am Anfang, ich bin mit 23 in diesen Beruf gekommen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie einen Toten gesehen. Ich habe nicht gewusst, wie das ist, wenn jemand stirbt oder wenn jemand gestorben ist. Und ich muss sagen, die ersten Reanimationen, die ersten Verstorbenen, an die kann ich mich schon noch auch erinnern, weil es für mich eine recht prägende Situation war. Viel Eindrücke auf einen, die man gesehen hat. Und an das kann ich mich schon noch erinnern. Aber mit der Zeit, man gewöhnt sich nicht daran. Für mich ist jede Verstorbene etwas, das es geht mir nicht nach, aber ich muss sagen, ich tue schon kurz mal ein bisschen überlegen, auch vielleicht, was ist mit dem Patienten, ja, wie ist auch sein Leben gewesen, vielleicht je nach Wohnung, wo es mir ein bisschen näher geht oder vielleicht auch nicht. Aber es gehört durchaus dazu, dass die Leute sterben. Ich meine, wir werden alle mal sterben. Die Frage ist einfach immer, wie. So einen natürlichen Tod vor einem 85-Jährigen oder ja, sagen wir 80 plus, denken wir, die hat ihr Leben gehabt oder der hat sein Leben gehabt und ist okay. Was einem halt ein bisschen näher geht, ist, wenn es jüngere Patienten sind, so 60 und jünger, da denkt man schon eher so, meine Mutter ist ja in diesem Alter oder vielleicht, ich weiss auch nicht, Teil ihrer Familie sind in dieser Situation und sie jetzt so gestorben. Und dann fängt man sich dann schon ein bisschen mehr Gedanken an machen. Kinder ist immer so etwas, die haben ihr Leben noch nicht gehabt und sind eigentlich meistens sehr unschuldig. Das ist natürlich schlimm, wenn die müssen gehen. Und was für mich auch immer schwierig war, sind die Suizide. Das ist für mich sind Einsätze, wo mir auch jemanden näher gehen, ja. Genau. Wenn es Verstorbene gibt, aufgrund von einem Suizid, ja. Ja.
Und dann, das hast du mir gesagt, als wir mal vorgängig haben zusammen geredet, du bist ja mit dem auch nicht ganz alleine. Ihr seid ja mal zu zweit oder zu dritt unterwegs, je nachdem. ist das etwas, was auch schon hilft in solchen Situationen?
Ja, genau. Wir sind eben immer zu zweit, wie du sagst, unterwegs, mindestens, vielleicht auch zu dritt, vielleicht sind auch zwei Fahrzeuge involviert, da sind wir sogar zu viert. Und wir tun, auch wenn es nicht um eine Verstorbene geht, eigentlich praktisch jeden Einsatz kurz zusammen reflektieren. Manchmal geht das 20 Sekunden. Sag, ist für dich gegangen? Ja, für mich ist es gegangen. Hast du etwas anderes gemacht? Nein. Und dann ist es für uns schon abgeschlossen. Aber wenn es dann um komplexere Fälle geht oder so Todesfälle, die einem ein bisschen näher geht, dann tun wir schon eher darüber reden. Vielleicht auch ein bisschen darüber philosophieren. Vielleicht auch die eigenen Emotionen preisgeben. Für dass man das verarbeiten kann, ja. Und es ist so, dass es schon sehr gut tut, im Team das zu verarbeiten. Und meistens sagen die anderen, ja, die Situation habe ich auch schon gehabt und ich habe es so und so verarbeitet oder wie auch immer. Und manchmal tut es auch gut, einmal drüber zu schlafen und am nächsten Tag vielleicht den Kollegen noch einmal zu fragen, du, wie geht es dir? Hast du können schlafen oder nicht? Vielleicht, ich habe auch mal eine Nacht nicht so gut können schlafen und dann am nächsten Tag bin ich zur Kollegin und gesagt, du, lass ja nicht so gut können schlafen und dann haben wir noch einmal darüber geredet. Und dann war es für mich okay gewesen. Und es gibt auch Situationen, ich habe es jetzt zum Glück noch nie gehabt, wo man dann auch eine Instanz weiter muss, wo man das vielleicht auch mit einem im Team, der spezialisiert ist auf solche Einsatzreflexionen, muss reden oder schlussendlich dann noch weitergehen zu irgendeinem Psychologen oder so, wo man diesen Einsatz kann, oder das Erlebte kann verarbeiten kann. Aber das ist eher selten. Meistens bleibt man auf der Ebene vom Team, wo man es eigentlich relativ gut kann verarbeiten kann. Ja.
Bedingt sicher auch so ein Grundvertrauen, oder? Dass man dem darf Platz geben und nicht irgendwie stark muss sein und das für sich behalten und ja keine Emotionen zulassen.
Ja, so. Ich glaube, das ist Charaktersache. Es gibt sicher Teile, die lieber für sich verarbeiten wollen, die vielleicht auch ein bisschen kalt rüberkommen und denken, ja, der berührt sowieso nirgendetwas. Und es gibt die einfach darüber reden wollen. Und wir sind im Rettungsdienst so ein bisschen wie eine Familie meistens. Wir reden über uns, wir reden, ob es uns gut geht oder nicht. Nicht nur über das Arbeiten, sondern auch über das Private. Und dann gibt es sehr viel Vertrauen. Und dann tut man sich auch auf, ja, nach einem Einsatz zu sagen, das geht, mir geht es jetzt nicht gut. Und der Einsatz ist mir jetzt überhaupt nicht gelungen oder ich habe jetzt extrem Mühe mit dem. Und da sind die meisten eigentlich offen, darüber zu reden. Auch. Ja, genau. Auch einer würde zuhören, der vielleicht nicht darüber würde reden. Genau. Es ist eher eine Schwäche zeigen, wenn man einfach das in sich reinfrisst. Und dann nach ein paar Jahren dran kaputt geht. Oder ein paar Monate. Oder ein paar Einsätze. Genau.
Genau, könnte man es wahrscheinlich auch nicht so lange machen.
Genau, ja.
Es hat ja das so eine. Also, der Job, wenn wir jetzt so darüber reden, hat ja so eine ernste Seite. Und gleichzeitig, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass Humor auch etwas Wichtiges kann sein, trotz dem ganzen Ernst und ich nenne es mal Leid, wo man erlebt.
Ja, wir haben viele Einsätze, die nicht zum Lachen sind. Aber wir tun eben, es geht in die Verarbeitung. Wir haben auch einen gewissen schwarzen Humor, den wir brauchen. Und wir sagen immer, Jesus Gott, wenn die uns draussen zuhören würden, was wir hier würden sagen, die würden denken, die spinnen alle. Aber das ist genau unsere Art zu verarbeiten. Und vielleicht ernste Sachen, ein bisschen probieren, nicht ins Lustige ziehen, aber mit Humor anzuschauen. Aber ich glaube, das ist im Gesundheitswesen einfach so, dass man das muss, ja, wo man mit sehr kuriosen, schlimmen Situationen muss umgehen. Das gehört echt dazu.
Hilft Humor auch mit den Patienten zusammen?
Auf alle Fälle. Humor sollte immer einen Platz haben. Wir können viele Leute erreichen, die vielleicht in einer schwierigen Situation sind, einfach mal ein kleines Witzchen zu machen über uns selber oder auch über einen Patienten vielleicht auch. Und so kommt man auch ein gewisses Vertrauen. Aber man merkt auch schnell, wenn ein Patient das nicht wie toleriert. Dann sagt man, ich habe es probiert, aber der ist eigentlich jetzt nicht so gut aufgelegt für das.
Ja, genau. Was nicht passt, was man vorher ja auch nicht weiss. Jetzt ist ja das irgendwie auch genau das, wenn ihr herkommt, seid ihr einerseits in eurer Uniform, ihr seid angeschrieben, es ist klar, was ihr seid. Und ihr begegnet aber oben einem Menschen und müsst, so sehe ich es auch, eure menschliche Seite zeigen, zum einen. Und gleichzeitig geht es ja, glaube ich, auch darum, Grenzen zu ziehen, dass man nicht mehr einen ganzen Rucksack voll Sachen heimnimmt. Wie schafft man den Spagat?
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist wieder Charaktersache und einerseits auch die Uniform, die das ausmacht. Ich kann es von mir erzählen, ich bin eine Persönlichkeit, die eher zurückhaltend ist im Privaten, wo jetzt nicht so auf Leute würde zugehen. Aber wenn ich arbeite und meine Uniform anhabe, bin ich ein anderer Mensch. Ich gehe anders auf die Leute zu, ich begrüße die anders, ich rede anders mit ihnen, vielleicht ein autoritärer. Und ich glaube, die Barriere so auch mit dieser Uniform macht sehr, sehr viel aus. Auch. Ja. Dass man einerseits professionell überkommt und andererseits kann man auch ein bisschen seinen eigenen Charakter reinbringen. Dass jemand, der ein bisschen ruhiger ist, bringt vielleicht ein bisschen mehr Ruhe rein. Jemand, der ein bisschen humorvoller im Privat ist, kann seinen Humor vielleicht auch noch ein bisschen einbringen. Genau. Aber ich glaube, für mich ist die Uniform etwas sehr, sehr Wichtiges, für alle eine Grenze zu ziehen zwischen mir als Person und dem Patienten. Das ist für mich sehr wichtig. Ja.
Und wenn du so an, das ist vielleicht noch schwierig zu sagen in diesem Zusammenhang, aber wenn du so an deinen Lieblingseinsatz denkst oder Lieblingsarbeitstag, was wäre das? Oder gibt es das?
Ja, ich glaube, mein Lieblingsarbeitstag ist so vielleicht 3-4 Einsätze pro 12 Stunden. Was so ein bisschen unterscheidet zwischen medizinischen und Trauma-Einsätzen. Vielleicht jemand, der sich, weiss nicht, eine Fraktur hat zugezogen, wo ich ein bisschen mit Medikamenten arbeiten kann. Und wiederum vielleicht jemand mit einer Allgemeinzustandsreduktion, wo man vielleicht eher mit Wort und Unterstützung und ein bisschen Fürsorge kann helfen kann. So ein Mix von dem, ja. Und vielleicht mal noch einen Einsatz, den ich ein bisschen überlegen muss, der ein bisschen kritischer ist. Das sind so für mich erfüllte Arbeitstage, genau. Ja. Einfach ein Mix von allem.
Richtig abwechslungsreich. Hey.
Ja, genau. Aber tendenziell habe ich auch lieber einfach medizinische Einsätze und ich bin weniger so ein bisschen der Trauma-Typ.
Genau. Ja, also auch dort hat man ja so ein bisschen seine Präferenzen. Hey.
Präferenzen, ja. Das hat so jeder klein. Ja.
Gibt's, oder was sind die Sonnenseiten im Job für dich, wo du würdest sagen, das ist wirklich das, haben wir so ein bisschen vom schönen Tag geredet, aber wo wirklich so der positive Teil?
Ich habe jeden Tag einen anderen Arbeitstag. Das gleicht sich eigentlich. Jeder Arbeitstag ist anders, kennen ist gleich. Ich habe viel Verantwortung, die ich darf, mitnehmen darf, die man in anderen Berufen nicht hat. Ich kann mit Leuten zusammenarbeiten, die eigentlich gleich sind wie ich, eigentlich, vom gleichen Charakter her. Was sehr interessant macht und mit einfach diversen Menschen von diversen Sozialschichten, von diversen Kulturen, von einmal im Regen arbeiten, einmal in der Sonne arbeiten, einmal drinnen, einmal draussen, und das macht es, sage ich, mega cool, ja, diesen Beruf.
Über welche Seite im Job redet man nicht so gern?
Dass wir manchmal Tage haben, wo wir nichts machen.
Die gibt es auch.
Genau,
wo man nichts macht.
Ja.
Und das sind...
Der Arbeitskollege hat mir mal gesagt, wir wünschen niemandem etwas Böses, aber arbeiten tun wir gleich gerne. Also immer wenn wir arbeiten, geht es eigentlich jemandem nicht gut. Das ist eigentlich traurig.
Ja.
Aber unseren Beruf machen wir sehr, sehr gerne. Und wir rücken gerne aus, aber immer dann geht es jemandem schlecht.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen die Schwierigkeit dort, genau.
Ja, genau.
Und du hast jetzt noch gesagt, 12 Stunden, also ihr habt nicht so die klassischen Arbeitstage, sage ich mal, von 8 Stunden, sondern ihr seid 12 Stunden am Arbeiten und könnt auch theoretisch 12 Stunden unterwegs sein, wenn das mal...
Ja, genau. Das kommt ein bisschen auf den Betrieb drauf ab, aber die meisten jetzt zum Beispiel im Kanton Bern, bis auf einige Ausnahmen, die eigentlich 12 Stunden, meistens vom 7. bis zum 7. Und wir hat dann, in dieser Zeit rückt man einfach aus und hat nebenbei am Standort oder im Garage, sagen wir immer, noch so gewisse Aufgaben. Das ist wie WC putzen, Büro machen, waschen, kochen, was auch immer. Hat man einfach diverse Ämter, die zwischen diesen Einsätzen echt gemacht müssen werden. Genau. Und es kann halt sein, dass man schon am 6:30, wenn man herkommt, wenn man ein bisschen früher ist, bereits muss ausrücken, wie, dass man halt auch noch am 6:45 auf einen Einsatz geht und er halt mehr als 12 Stunden arbeitet. Das ist natürlich nicht der grosse, für uns Nachteil, ja. Dass wenn, vor allem wenn man den ganzen Tag nichts gemacht hat und er kommt am 6:30 oder 6:45 noch einen Einsatz, sagt man sich, Okay. Jetzt müssen wir uns noch schnell einmal motivieren, für dort rauszugehen. Ja.
Hat nach Wäsche und WC putzen nicht noch müssen sein.
Nein.
Wenn du so in die Zukunft schaust, hast du viele Berufe verändern sich ja heute, auch wegen der Digitalisierung. Unter anderem hast du das Gefühl, der Beruf von der Rettungssanitäterinnen verändert sich auch?
Ja, ich habe das Gefühl, er wird sich extrem verändern. Er hat sich jetzt auch bereits extrem verändert, sei es einerseits von Kompetenzen her. Früher ist man mit einer Pflegefachfrau, die nicht unbedingt Rettungssanitäter-Ausbildung hatte, und einem Gärtner oder vom technischen Dienst ausgerückt. Und dann ist der Beruf immer wie professioneller geworden, bis eigentlich zum Rettungssanitäter. Was auch noch sich optimiert hat, ist die ganze Einsatzmaterialien. Zum Beispiel das Typische ist unsere Trage, unsere Barren, wo Patienten drauf liegen. Früher hat man die noch von Hand gedreht. Und heutzutage muss man das Knöpfchen drücken und er wird rausgefahren, wird die Höhe verstellt und so. Und das ist schon eine extreme Erleichterung. Man überlegt immer, wie viel Materialien nimmt man mit. Tendenziell nimmt man immer mehr Materialien mit als früher, wo man einfach nur einen Defibrillator hatte dabei, einen Rucksack und ein bisschen Sauerstoff. Und wir, wenn wir an einer Reanimation gehen, aussehen, wie richtige Esel, die da, ich weiss nicht, wie viel Materialien mitschleifen. Das hat sich sicher auch verändert, ja. Aber wiederum können wir draussen auch wieder mehr machen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das lassen wir uns dahingestellt. Aber das hat sich verändert. Ich glaube, es wird sich auch immer wie mehr verändern. Das Technische, die Bergungshilfe und eben die Therapien draussen, die sicher auch ausgeprägter werden. Die Frage ist, wird es wieder zurückgehen? Das weiss man nicht, wie vor 20 Jahren, 30 Jahren. Oder es wird sich noch einmal anders verändern. Das kann man nicht so sagen. Aber ich habe das Gefühl, es wird sich noch einmal ein bisschen extremer verändern. Ja.
Also extremer von technisch ausgeprägter und mehr dabei haben.
Und Möglichkeiten draussen zu therapieren, ja.
Ja.
Ob das positiv ist, weiss ich nicht. Ich bin einer der Meinung, ja, man muss es einfach mal ins Spital bringen und dort nachschauen. Alles da draussen, ich weiss nicht was, Doktor lohnt.
Ja, man ist ja eingeschränkter draussen, ja, genau. Oder? Es fehlen ihm dann gleich, glaube ich, gewisse Sachen, wo man dann froh ist, wenn man ja, also einem Arzt kann übergeben, weil Ärzte sagt ja dir im Normalfall, wenn ihr zu zweit seid, reden wir von zwei Rettungssanitätern.
Zwei Rettungssanitäter oder, also mindestens ein Rettungssanitäter muss auf dem Fahrzeug sein. Das kann zwei Rettungssanitäter sein, ein Rettungssanitäter und ein Transportsanitäter. Oder auch eine Studierende, der vom Rettungsdienst, genau, kann so sein. Einfach Minimum eine Rettungssanitäter muss drauf sein.
Und so könnt ihr auch nicht immer auf einen Arzt zurückgreifen, der ja dann, glaube ich, mehr Sachen darf machen, schon rein vom Gesetz her und natürlich auch mehr Sachen kann.
Genau. Es gibt Rettungsdienste, die das Notarztsystem haben, die, glaube ich, auch immer ein bisschen gängiger werden. Da ist es ein bisschen gespalten, in welche Richtung das wird gehen in Zukunft. Und die haben natürlich schon mehr auch diagnostische Möglichkeiten. Auch ganz zum Beispiel Todbescheinigen, das dürfen wir nicht. Wir dürfen zwar sagen, ja, der ist tot, aber wir dürfen es nicht offiziell aufschreiben, sozusagen, aber die Bescheinigung machen. Das sind natürlich alles so Vorteile, wo ein Arzt mitbringt. Die ganzen Intubationen, Einleiten und so, das bringt der Arzt natürlich mit. Wobei wir auch noch so einen kleinen eine Berufsgattung haben, die Rettungssanitäter mit Anästhesie-Ausbildung, die haben natürlich praktisch, ich sage praktisch, die gleichen Kompetenzen wie Notarzt, ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen heikel gesehen, bis auf eben die Todbescheinigung und gewisse Fähigkeiten, die sie nicht haben, aber die dürfen schon noch einiges mehr machen als ein Rettungssanitäter, obwohl sie kein ärztliches Personal sind.
Oh, voilà, dann gibt es dort doch auch noch einige Abstufungen.
Genau. Und das hat für mich, glaube ich, eher Zukunft, dass der Rettungssanitäter mit Anästhesieausbildung tendenziell mehr eingesetzt wird oder gefördert wird als der Notarzt, ja.
Ja, ich nehme an, genau, dass es auch genug Leute hat irgendwo, oder? Irgendwo muss man die Leute ja immer näher bekommen, ja, die mitschaffen können.
Und der Notarzt, der ist sehr, sehr gut, wirklich bedenkenlos. Und die haben einfach von der Präklinik her keine Ahnung. Die sind zwar gute Ärzte innerklinisch, aber draussen sieht man halt einfach, dass sie nicht ausgebildet wurden wie ein Rettungssanitär. Das ist ja klar.
Ah, das ist, ja.
Das ist für uns eigentlich nicht so eine Hilfe. Hingegen eben Anästhesie, RS, die sind eigentlich ausgebildet worden. Aus Rettungssanitäter plus aus Anästhesie. Also für mich eigentlich die optimale Kompetenz im Rettungsdienst, ja.
Genau, ich glaube, das muss man sich immer wieder überlegen. Das ist etwas, was du hast gesagt. Man ist einfach da überall. Also, man hat dann nicht sein Umfeld, wo gesetzt ist. Man ist in einer Wohnung, man kann im Dreck sein oder in einem Büro. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, oder? Sich schon nur dort wahrscheinlich zurechtfinden. Nebst dem, dass sonst noch viele andere Sachen um einen Mensch sein.
Genau, das ist ja so, ja.
Also technischer, hast du gesagt, wird der Beruf oder könnte sein. Was wünschst du dir für die Zukunft von diesem Beruf oder von deinem Berufsweg?
Das ist noch schwierig zu sagen. Ich hoffe, dass es eigentlich so ein bisschen so bleibt wie jetzt. Dass wir viel Hilfsmittel bekommen, was unseren Körper schützt. Eben wie die Barre ist schon mal super. Vielleicht irgendwie, ich weiss auch nicht, ist ein bisschen futuristisch, einfach elektronischer Stuhl, dass man nicht mehr den so muss. Stecken durch abziehen, ist noch schwierig, ja. Es ist ein Beruf, der sich in alle Richtungen verändern kann. Man hat es gesehen, wie er sich jetzt in den letzten Jahren verändert hat. Und darum sind so Zukunftsaussichten schwierig. Ich hoffe echt, dass ich es möglichst lang machen kann, auch körperlich und psychisch. Und, bin gespannt, wie lange sie in diesem Beruf bleiben kann, ja. So im Schnitt sagt man um die 10 Jahre. Hat man so beobachtet. Ich hoffe, dass ich es länger machen kann. Und es gibt Leute, die es länger machen, und das sind so ein bisschen meine Vorbilder, ja. Genau.
Ja, tatsächlich, dass man es nur 10 Jahre kann machen kann, weil man es einfach nicht mehr macht. Also eine Art ausbrennt ist, oder?
Ja, ausbrennt ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber vielleicht auch einfach mal genug hat von dem.
Ja.
Weil eben, man fängt sich dann schon an zu überlegen, es gibt auch relativ viel sinnlose Einsätze. Das kann man durchaus sagen. Und ich glaube, die demotivieren uns auch. Wenn wir sagen, den ganzen Tag jetzt haben wir nur Seich transportiert. Wir sagen das dem so. Es ist nicht böse gemeint, es ist auch nicht irgendwie auf einen Patienten bezogen. Aber wo einfach der Sinn von einer Ambulanz, wo man den Sinn nicht sieht, dass man die Ambulanz hat alarmiert für das. Und ich glaube, das läuft einem ein bisschen, dass man nicht mehr wirklich motiviert ist für so Sachen.
Ich glaube, du sprichst jetzt noch etwas Spannendes an, ich weiss nicht, wie es in der Schweiz ist, aber von Deutschland, wo die Ambulanz zum Teil als Taxi gebraucht wird, weil man ja dann muss arbeiten kann. Auch. Ist das auch etwas, was man hier manchmal erlebt oder weniger?
Die Taxifahrten gibt es durchaus, ja. Ich glaube, hier muss man ein bisschen unterscheiden zwischen einem ländlichen Rettungsdienst und einem städtischen Rettungsdienst. In einem städtischen Rettungsdienst hat man durchaus mehr so die Taxifahrt, wo man sagt, ja, aber der hat jetzt durchaus ein Taxi nehmen und heute mit seinem Bauchweh oder ihrer Bauchschmerzen ins Spital gehen. Durchaus. Aber dann wiederum muss man empathisch sein und sagen, ja, die haben in diesem Moment keinen Ausweg gefunden und die haben die Ambulanz alarmiert. Kann man dann auch schön reden. Durchaus. Aber es gibt ein paar Einsätze, wo man muss sagen, also das Taxi wäre billiger geworden als unsere Ambulanz.
Ja, voilà, das ist genau, es ist ja auch noch ein Kostenpunkt. Ich glaube, das ist ja hier so ein bisschen die Schwierigkeit, wo man sich bewegt zwischen Leuten helfen und für sie da sein und dem, ich nenne es mal Missbrauch. Ja, jetzt heute, ich weiss nicht, ob du von dem auch schon hast gehört oder ob das vielleicht ein Schweizer Thema ist, dass man in Deutschland jetzt neu versucht, QR-Code auf Rettungsfahrzeuge zu tun, dass wenn Leute die Einsätze filmen, dass eine Meldung kommt, Gaffen tötet.
Okay, kenne ich gar nicht, ja.
Und das geht dann so ein bisschen das rein, vielleicht, in das nicht Sinnlose. Wie begegnet man dem? Also ich glaube, das ist auch ein Schweizer Thema, dass Leute da stehen und zuschauen oder vielleicht sogar manchmal im Weg stehen.
Das ist ja so, ja. Hauptsächlich Verkehrsunfälle. Das kennt man, die Gaffer, wo es eigentlich auf der Zürich Fahrbahn, auf der A1 hat es geklebt und auf der Berner Fahrbahn hat es Stau. Warum? Weil einfach die Leute abbremsen und schauen. Und eigentlich haben die nichts zu schauen. Das ist, ja, jetzt ist gerade vor kurzem da, ich weiss noch, vor 2 Tagen, wo der eine irgendwie gefilmt hat, wo es zwei Tote gegeben hat. Das ist ein No-Go für mich. Wenn die wüssten, das sind verstorbene Patienten. Und das ist einfach respektlos. Und es ist auch respektlos gegenüber einem Patienten, der irgendwie auf der Strasse am Boden ist, vielleicht noch eingenässt hat und Leute filmen den. Das hat nichts mit Würde zu tun. Für mich ist es einfach unverständlich. Ich schaue auch, wenn eine Ambulanz vorbeifährt. Ich schaue auch. Ich schaue vielleicht auch schnell her, wenn zwei Rettungssanitäter am Bahnhof vielleicht jemanden auflüpfen. Ich schaue auch, ganz klar. Aber ich stehe nicht dort und filme oder ich gaffe nicht. Wo das einfach für mich respektlos ist. Aber das passiert sehr, sehr viel. Und ich will gar nicht wissen, auf wie viele Videos ich schon bin. Irgendwo in einer Stadt, wo ich jemandem helfe. Ich glaube, das kommt mehr vor, als wir uns dem bewusst sind. Ja.
Genau, das kommt ja dann auch noch dazu, nebst allem anderen, dass dir auch zum ungewünschten, ungewollten Filmstar
werdet. Und er sieht man halt immer, plötzlich ist ein Patient nicht so einverstanden mit uns, oder er ist vielleicht noch unter Drogeneinfluss und wir haben vielleicht ein bisschen Mühe, mit ihm zu kommunizieren und tun uns vielleicht sind auch ein bisschen säcker mit dem und das wird echt alles aufgenommen. Und ja, wird halt schnell mal gesagt, die Helfer haben völlig übertrieben oder die haben sich nicht richtig verhalten. Die Aussenstehenden wissen es immer besser als die, die eigentlich grundsätzlich dabei waren und alle Informationen hatten. Ja. Aber das ist ein riesen Problem.
Irgendwo zusätzlicher Stress für euch auch, kann ich mir vorstellen.
Ja, darum gehen wir eigentlich auch nicht gerne. Also auch ich nicht, vielleicht mache ich es auch gerne, aber ich gehe nicht gerne an so öffentliche Plätze, wo es sehr viele Leute hat und dort jemanden holen. Meistens gibt es auch irgendwelche Kommentare, wenn man aussteigt oder was auch immer. Und mit dem habe ich ehrlich gesagt sehr Mühe. Aber ja, gehört halt auch ein bisschen dazu. Wir sind Ambulanz, wir haben Uniform an, wir fallen auf. Ja, vielleicht gehört es auch ein bisschen dazu. Aber meins ist es eigentlich nicht.
Jetzt komme ich nochmal zurück zu dem Wunsch für die Zukunft oder Träume, persönliche Träume. Auch beruflich. Gibt es da noch etwas, was du hast? Oder wir haben gesagt, du bist im Traumberuf, aber vielleicht ist noch etwas.
Ich bin im Traumberuf und bedenklich bis zu meiner Pensionierung Rettungssanitäter geblieben. Das ist mein Traum. Ich wünsche mir das. Aber ich bin mir durchaus bewusst, dass es nicht viel braucht, dass ich diesen Beruf nicht mehr werde können machen. Oder auch nicht mehr zu 100%, wie ich es jetzt mache. Und ich bin mir schon am überlegen, was kann ich noch machen. Ich meine, ich habe einen Beruf, ich bin TOA. Ich kann immer dort zurückgehen, vielleicht nicht mehr wie die schon jahrelang dabei sind. Vielleicht fange ich dann wieder bei den kleinen Eingriffen an. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Aber es ist nicht das, was ich machen will. Ich kann mir es nicht vorstellen, wieder zu 100% zurück auf die TOA zu gehen. Und darum bin ich schon am Schauen, was ich sonst machen könnte. Eine Option wäre, den Disponent zu machen. Also auf das 144 gehen und dort Einsätze eigentlich zu disponieren. Also die Ambulanzen einzuteilen, wo sie hergehen. Oder halt einfach noch die Pflegeausbildung, also die Pflegefachfrau zu machen, damit ich wenigstens so ein bisschen vielleicht mal auf einen Notfall kann arbeiten, der ein bisschen näher am Rettungsdienst ist, als vielleicht die TOA. Genau.
Mhm. Ja. Also wo so ein bisschen das Leben oder das Aktivere noch drin ist. Oder die Abwechslung, ja. Genau.
Genau, so. Genau. Aber ich sträube mich ein bisschen dagegen, mir zu viel Gedanken zu machen für das, weil ich eigentlich wirklich im Rettungsdienst bleiben, ja. Aber wir wissen es alle, dass es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr gehen wird. Ja, und das ist das Problem an uns Jungen, die so jung eigentlich Rettungssanitäter machen. Wir haben noch x Jahre vor uns, bis wir pensioniert werden. Und früher hat man vielleicht mit 35, 40 den Rettungssanitäter gemacht. Das macht schon fast 15 Jahre weniger, sagen wir, Belastung, als das, was wir jetzt haben. Ja,
ein bisschen länger sollen warten für den Traumberuf.
Es ist ja so, es ist ein grosser Vorteil, wenn man ein gewisses Rucksäckchen an Lebenserfahrung mitbringt, durchaus, ja. Ja.
Wenn jetzt jemand zulässt, wo auch Rettungssanitäterin oder Rettungssanitäter werden will, was würdest du sagen, was ist wichtig?
Ich glaube, es so ein bisschen nicht zu wirklich wissen, was ist die Realität in unserem Beruf. Weil viele haben das Gefühl, ja, das ist cool, eben mit Blaulicht und man kann immer helfen, es ist immer schön. Das ist es nicht. Es ist wirklich nicht immer schön. Es ist manchmal auch sehr langweilig. Man trifft auf Menschen, wo man vielleicht wirklich nicht schmecken kann, wo vielleicht sehr unpflegt sind, wo zum Teil sehr grusig auch, grusige Situationen trifft man an. Dem muss man sich echt bewusst sein. Sicher sehr viel Flexibilität muss man mitbringen. Und ja. Und was halt das Wichtigste ist, einfach mal schauen, dass man den Alltag auch sieht und vielleicht auch erlebt, wie ist es, wenn ich jetzt 12 Stunden nichts hatte. Wie ist es, einfach den ganzen Tag vielleicht keine Action zu haben oder einfach nur Psychiatriepatienten hin und her zu fahren. Das ist sehr wichtig, dass man dann nicht wie auf die Welt kommt, wenn man diesen Beruf machen will. Und sonst ist noch schwierig zu sagen, was man da muss mitbringen muss. Ja. Ich glaube, es ist eine gewisse Persönlichkeit, die da reinpasst und andere wiederum nicht. Ja, aber das merkt man relativ schnell, ja, ob es etwas für einen ist oder nicht.
Mhm. Genau, es gibt ja sowieso die Anforderungsprofile und die Stellen beschrieben. Und hier wollen wir auch so ein bisschen um die herum oder so ein bisschen die persönlichen Empfindungen, die ich das Gefühl habe, die eben wichtig sind. Auch der echte Einblick, den du hast können geben in den Action, nicht actionreich Alltag. Genau. Yeah. Ja, herzlichen Dank, dass du dir hast Zeit genommen hast, über den Job, über deine Berufung vielleicht sogar und definitiv über deinen Traumjob zu reden.
Es hat mich sehr gefreut. Erstens habe ich das dürfen machen.
Und ich hoffe, dass du noch so lange, wie du in diesem Job willst, bleiben kannst, drin bleiben, nämlich bis zur Pension.
Ich hoffe so.
Danke vielmals und alles Gute.
Merci dir vielmals, danke.
Das war es für heute. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns. Bis gleich.